bevor diese Folge jetzt losgeht, 2 Minuten in eigener Sache. Am 17. Mai findet mit mir eine Storytelling Masterclass statt. Das heißt, wenn du mit deinen Geschichten berühren möchtest, mit deinen Geschichten dein Team führen möchtest, dann schau unbedingt auf www.ursulahelmel.at und sichere dir einen von 10 Plätzen in Linz. Ich freue mich auf dich. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Quotenfrau. Ich sitze heute über den Dächern von Linz, schaue auf das Industriegebiet, habe das so ehrlicherweise noch gar nicht gesehen, schaut total spannend aus. Aber um das soll es heute nicht gehen, denn gegenüber von mir sitzt Karin Schaumberger. Sie ist Chief Sales und Marketing Officer von Emporia und was das genau ist, über das sprechen wir noch, ist seit 20 Jahren im Unternehmen und mittlerweile seit circa 10 Jahren in der Geschäftsführung von Deutschland. Sie ist ausgebildete Wirtschaftspädagogin und ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen mehr über dich erfahren dürfen, liebe Karin. Hallo und grüß dich.
Ja, hallo. Danke, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Freue mich wirklich riesig.
Ich freue mich auch sehr. Liebe Karin, du hast gesagt, ich darf entscheiden, wie wir einsteigen und ich steige one layer deeper rein. Wie schaffst du es, Ausgleich in deinen stressigen Berufsalltag zu bringen?
Danke für die Frage. Ist für mich auch eine spannende Frage. Ich habe mir immer gewünscht, mit Menschen zu arbeiten und das tue ich. Und der Ausgleich ist, dass ich wirklich versuche, nicht eine Work-Life-Balance hinzubekommen, sondern eine Life-Life-Balance. Das heißt, ich versuche im beruflichen Alltag, so gut es geht, bei mir selber zu sein, versuche über die Jahre jetzt zu implementieren, zu verstehen, dass ich gut genug bin, dass ich mich nicht mit jemandem vergleichen muss. Und für mich ist ganz wichtig der Ausgleich im Sinne von fixen Routinen. Ich habe keine Morgenroutine, sondern ich habe eine Abendroutine. Das heißt, ich schaue, dass ich um 22 Uhr ins Bett gehe, dass ich genug Schlaf kriege, dass ich genug Wasser trinke, dass ich so wenig wie möglich Alkohol trinke. Und nicht, weil ich irgendeinen Trend hinterher hechle, sondern weil ich nur im ausgeschlafenen Zustand die besten Entscheidungen für mich selber treffen kann am nächsten Tag, aber auch für mein Team, für meine Mitarbeiter, für meine Kunden und fürs Unternehmen.
Hast du dieses Bewusstsein schon immer gehabt?
Nein. Und ich glaube, manche, die mich kennen, ich bin auch unterwegs, also ich bin nicht heilig, ich gehe gern fort. Ich habe vor, glaube ich, 6 Jahren mal einen Artikel gelesen in der Vogue. Und da ist das so auf einen Satz drinnen gestanden, das hat mir so gefallen. Und das vereint ein bisschen auch die Philosophie, die ich lerne über meinen Coach, den Dr. Manfred Winterheller vom Mindmanagement, dass man einfach wirklich schauen muss, was brauche ich, damit ich auf mich selber vertrauen kann.
Du hast einen Satz, der das zusammenfasst, erwähnt. Was war das für ein Satz? Kannst du den nur wiedergeben?
Wie stelle ich sicher, dass ich die besten Entscheidungen für mich selber treffen kann und für mein Team, meine Mitarbeiter, meine Familie?
Dankeschön. Liebe Karin, die nächste Frage, die bei mir immer ansteht. Was sagst du zur Quote? Ist es was, was wir noch brauchen? Ist es was, was weggehört? Gibt es etwas, das es ersetzen kann? Was sagst du da dazu?
Also ich glaube, wir brauchen die Quote. Mir geht die Diskussion auch an. Ich würde lieber sagen, wir brauchen sie nicht, aber ich bin überzeugt, wir brauchen sie. Das ist genauso, wie ich meine Routinen brauche. Also es ist einfach was, das ist eine Regel, das gehört her. Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass über die Quote nicht nur die eine Seite lernt, dass es Frauen braucht. Aber es ist auch wichtig, dass wir Frauen lernen, dass wir in die erste Reihe gehen und aufzeigen und sagen, ich kann das.
Starker Satz. Es ist wichtig, dass wir Frauen lernen, in die erste Reihe zu gehen. Hast du das schon immer gekonnt?
Nein, ich habe mich früher geschämt. Also ich habe mich wirklich geschämt, wenn irgendwo wer gleich als erstes aufgezeigt hat oder sehr proaktiv nach vorne gegangen ist. Und ich habe dann gemerkt, es hat mit dem zu tun, dass man sich zu viel vergleicht, dass man gefallen will, dass man sie irgendwo einordnet. Und dann habe ich mich immer geärgert, habe mir gedacht, Scheibe, ich hätte es besser formuliert oder ich hätte genau dasselbe gesagt. Und das habe ich mir vor 10 Jahren, glaube ich, irgendwann einmal abgewohnt. Und ich komme aus Müllviertel und da sagt man, scheiß da nichts, dann fährt da nichts. Und in die Richtung geht das.
Und wie ist es jetzt, wenn du sagst, du hast es dir abgewöhnt? Hast du noch die Momente, wo du denkst, eigentlich möchte ich jetzt aber auch nicht und irgendwie schon? Und wie kommst du über diese Hürde hinweg?
Ja, das ist ein ewiger Lernprozess. Also ich habe es mir nicht abgewöhnt, sondern ich habe mir angewöhnt, häufiger nach vorne zu treten und die Bühne zu nutzen. Und ich habe vor jedem Mal nur die Diskussion mit meinen Pavianen, tu es nicht, was tue ich, wenn ich mich lächerlich mache und solche Sachen. Aber ich weiß, ich habe mich noch nie lächerlich gemacht und wann dann wollte es. Und deswegen kann mir nichts passieren.
Großartig. Lass uns bitte ein bisschen mehr über Emporia wissen. Wir sind ja, also ich habe die Firma vor 2 Jahren, glaube ich, kennengelernt. Aber ich würde sagen, wenn man nicht unbedingt in der Zielgruppe ist, kennt man es nicht, wenn ich so sagen darf. Also erzähl uns von Emporia, was ist es, was leistet ihr, wem helft ihr?
Danke nochmal für die Frage. Emporia ist ein Linzer Familienunternehmen, ist im Eigentum von der Evelyn Bubetta, meiner Chefin und einer großartigen Frau und einem großartigen Vorbild. Und wir produzieren einfach zu bedienende Smartphones und Telefone. Das heißt typische Seniorenhandys, obwohl ich den Begriff im Unternehmen verboten habe. Wir sind ein europäischer Smartphone-Hersteller und unsere Geräte zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach zu bedienen sind. Das heißt, unsere Smartphones sind genauso wie Samsung A-Serie, aber sie sind einfach. Und mit diesem Programm, also sind wir in ganz Europa unterwegs. Es ist ein sehr anspruchsvolles Zielpublikum. Und uns kennen vor allem jüngere Angehörige, die ihre Oldies betreuen oder eben die älteren Menschen selber. Und was für mich ganz, ganz toll ist, ist dieser Spannungsbogen, dass wir auf der einen Seite mit Vodafone, Amazon, Media Saturn und den Großen verhandeln und auf der anderen Seite aber die Endkundenzufriedenheit so wichtig ist, dass man, wenn ein Endkunde sich freut, dass er WhatsApp-Nachricht lesen kann oder dass er endlich auf Pinterest ist oder bei der neuesten Fußballapplikation dabei sein kann. Das kann sich keiner vorstellen, wie man ausgegrenzt sein kann, wenn man nicht weiß, wie ein Smartphone geht.
Und ihr habt da die Lösung dazu, also ihr habt ein Handy, das ist einfach zu bedienen. Was macht es so einzigartig?
Jedes Gerät von uns hat auf der Rückseite einen No-Panic-Button. Das ist ein Knopf, den kann man verwenden als Notrufknopf. Den kann man aber auch verwenden, zum Beispiel beim Smartphone, dass ich den Google-Assistenten aktiviere für Sprachkommandos. Und das ist das Einzigartige. Und das Zweite, was sehr einzigartig ist, ist, dass wir ein ganz einfaches Interface haben, dass pro Funktion nur eine Taste oder eine Schaltfläche gibt. Und in diesen Zeiten, dass nur gedruckte Bedienungsanleitungen drinnen sind, die Schritt für Schritt erklären, wie man dazu kommt, dass man den maximalen Spaß hat mit dem Ganzen.
Ihr habt ja eine Zielgruppe, die durchaus, du hast ja schon gesagt, auch anspruchsvoll ist. Wie wichtig würdest du es momentan bezeichnen, dass man seine Zielgruppe klar kennt?
Ich glaube, wenn man die Zielgruppe nicht kennt, kann man ganz viel Geld versenken. Also ohne eine klare Zielgruppe und eine klare Ausrichtung, das merke ich selbst in unserem Segment, unterscheide ich, also ich tue noch 5 Faktoren segmentieren. Einmal nach Alter, dann nach Digitalisierung, dann noch wie man noch beweglich ist. Also da gibt es von der WHO so eine Segmentierung, die heißt Go-Go, No-Go, Slow-Go und No-No, also bis hin zu Demenz und ob man sich noch rühren kann. Und diese Sachen legen wir übereinander, um Entscheidungen zu treffen, in welchen Kanälen wir verkaufen, zu welchem Preis, welche Funktionen wer einkauft. Und ich habe selber mal den Fehler gemacht, ganz am Anfang im E-Commerce, dass wir zu breit rausgegangen sind und es war richtig schwierig. Gleichzeitig, und es gibt nie nur die Sonnenseite, haben wir jetzt Produkte seit circa 18 Monaten, die ein bisschen die Zielgruppe aufmachen in meine Altersgruppe, so, weiß ich nicht, 45 plus, weiblich. Und es ist ganz schwierig, wenn du in Märkten gut positioniert bist, in diesem Seniorensegment, dass du rauskommst von der Zuschreibung. Das heißt, diese neue Produktgruppe kann ich in England viel besser verkaufen als wie in Österreich.
Das heißt, da braucht es jetzt ganz, ganz viel Marketing, um da nur einmal einen Schritt hinaus zu machen. Was sind da so deine Strategien, wenn du sagst, ihr braucht eine neue Marketing-Kampagne? Wie lebt ihr Kreativität?
Wir haben tolle Mitarbeiter und wir haben eine tolle Agentur. Bei solchen Themen arbeiten wir, also beim Rollout, wenn es dann fertig ist, ist für mich ganz wichtig, dass der große Hebel die Mitarbeiter sind. Das merke ich auch im Vertrieb. Das heißt, der Kopf ist wirklich bei uns allen der Chef. Und wenn der Kopf nicht versteht, dass plötzlich ein Emporia-Handy auch für 45 plus geht, dann ist die größte Hürde, die ich als CSMO zu nehmen habe, schau mal das, dass ich meine Leute überzeuge. Und wenn meine Leute überzeugt sind, muss ich dann schauen, dass die Mitarbeiter in den Shops überzeugt sind von unseren Handelspartnern. Und da kommt natürlich Online-Werbung mir sehr zugute, weil ich dieses, wie ich es gerne hätte, online am schnellsten rauskriege. Und parallel dazu einfach dann wirklich zu Fuß schauen muss, dass auch meine Teams und meine Kunden und deren Mitarbeiter diesen Brainwash auch verstehen. Und wir arbeiten da so sehr down to earth. Das heißt, wir haben bei uns im Haus so eine Kaffeemaschine, wie es jeder kennt, aus dem Spital, wo man 50 Cent eine hat und dann kommt der Cappuccino im Plastikbecher rüber. Und da gibt's bei uns so 6 ohne Zucker, weil das ist der 6er Kaffee ohne Zucker. Und da wird dann das durchdiskutiert. Da wird durchdiskutiert, abteilungsübergreifend. Was haltet ihr jetzt von den neuen Themen? Glaubt ihr das? Zum Beispiel, wie wir den Notrufknopf, der sehr stigmatisierend für Ältere war, auf den No-Panic-Button umgetauft haben mit den neuen Funktionen. Ist einfach um das gegangen. Ist das wirklich unser Herzstück? Versteht das ja jeder? Bis hin, wie können wir das den Mitarbeitern zum Beispiel vom Huddler mitbringen, mitgeben. Und da gibt's dann so digitale Olympiaden, wer kann das am schnellsten einstellen und so. Also wir versuchen dann sehr viel Gamification und Spaß auch hineinzubringen. Aber ich glaube, eine der größten Aufgaben für jeden Menschen wahrscheinlich ist, etwas, das im Kopf festgeschrieben ist, zu öffnen oder zu erweitern.
Und da komme ich jetzt schon zu einem super spannenden Punkt, weil du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, du bist jetzt viel unterwegs gewesen mit deinen oder bei deinen Mitarbeiterinnen in Europa. Wie schaffst denn du das, dass diese Grenzen im Kopf oder dieser Mindset-Shift dann passiert? Was ist da ein Geheimrezept?
Das Geheimrezept haben deine Hörerinnen und Hörer auch, das Zuhören. Also ich habe lernen dürfen, dass ganz wichtig ist, wenn ich bei Kundenterminen bin, nicht ich das Geschenk für sie bin, sondern sie das Geschenk für mich. Das heißt, ich versuche zuzuhören und nachzufragen, damit ich mir dann mit dem Input und dem, wie ich den Markt lese und die Probleme, gemeinsam mit dem Team hier in Linz und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen in den Ländern eine Strategie daraus ableiten kann. Und dieses Zuhören hätte ich dir vor 15 Jahren abgestritten, hätte ich gesagt, ja, aber die wollen ja, dass ich die neuen Produkte vorstelle und ich komme ja da extra aus Linz und das kostet ja und ich muss ja das Unternehmen präsentieren und die ganzen Sachen und ich hätte wahrscheinlich mit dir, weiß ich nicht, um einen Tausender gewettet, dass ich sicher recht habe. Ich habe in den letzten 5 Jahren lernen dürfen, merken dürfen, dass das Zuhören am besten funktioniert. Selbst bei Problemgesprächen mit Kunden, wo es um wirklich taffe Themen geht. Wenn man fragt, was ist denn gerade los? Wie stellt ihr euch das vor? Die sind total perplex, dass überhaupt wer fragt.
Das heißt, Zuhören ist sozusagen auch das Skill. Ich weiß jetzt nicht, ob das männlich oder weiblich oder divers ist. Der Skill.
Im Mühlviertel sagt man das Skill.
Oh ja, gut. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Auch für Sales und auch als Führungskraft, würdest du sagen?
Ja, ganz klar. Dass trotzdem jeder vorbereitet sein muss, dass ich meine Kunden informiere, was unsere Produkte können, was die kosten, dass ich weiß, wie so ein Mitarbeiter, was da die Grundgeschichten, das ist normal, das verlangt ja jeder, das braucht ja jeder, um das geht's gar nicht, oder dass ich halt einen Pitch über PowerPoint abliefern kann. Aber es geht ums Zuhören und nämlich ums aktive Zuhören, dann auch zu schauen, hey, wo liegt denn da der Hänger? Und ich kann euch sagen, wenn man da nicht genau hinhört, ist das eine ganz steile, eine schwere Lernkurve, die man dann nehmen muss, weil man sich immer wieder fragt, mir haut's immer wieder auf den Punkt zurück, was hat's da eigentlich?
Wie gehst du an? Wir haben jetzt schon gesagt, ein Riesenpunkt ist das Zuhören und gleichzeitig würde ich gern von dir jetzt nochmal wissen, du hast in Europa ein Team, also auf die Länder verteilt. Wie schaffst du es da, wirklich allen gerecht zu werden? Weil ich stelle mir das extrem herausfordernd vor, wenn man sagt, okay, man ist in England genauso unterwegs wie in Belgien, sagt's auch, glaube ich. Also das ist halt die Frage, wie gehst du mit den verschiedenen Charakteren in verschiedenen Ländern um?
Also grundsätzlich ist die Arbeitsaufteilung nicht nach Umsatz, sondern eher nach Nicht-Umsatz. Das heißt, Länder, die nur in einem früheren Stadion sind, besuche ich ungleich öfter als wie Länder, wo es schon super rennt. Auf der anderen Seite wäre es super, dort immer hinzufahren, wo es schon super rennt, weil da mich die Kunden auch wirklich sehen wollen, weil wir uns schon sehr lange kennen. Und die Mitarbeiter in den Ländern, ich habe das jetzt gerade gehabt, ich war die Woche in Paris und der Mitarbeiter aus Frankreich hat gesagt, sagt, Karin, du hast mich schon so lange nicht mehr besucht. Natürlich habe ich mit Teams, jetzt post-Covid, nur mal viel weniger Reisetätigkeit, weil ich das alles über Teams arrangiere. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich mit jedem Kunden, den wir haben, B2B, nicht Endkunden, einmal im Jahr mindestens Mittagessen oder Abendessen gehe. Weil da können dann die Themen besprochen werden, die für die Beziehungsebene und das Vertrauen wichtig sind. Den Rest kann ich über E-Mail und Telefon und über Teams machen. Und mit meinen Mitarbeitern habe ich Check-ins. Das heißt, wir haben einmal in der Woche ein Check-in One-to-One. Und wir haben zweimal in der Woche mandatory Check-ins im Team, wo man so Kaffee trinkt miteinander und Erfahrungsaustausch macht. Und ich werde ihnen nicht gerecht, weil ich immer irgendwas schuldig bleibe. Aber ich versuche für sie ein guter Partner zu sein, dass sie das Business gut managen können. Ich versuche mich nicht zu wichtig zu präsentieren, dass die Kunden dann nur mit mir Preis verhandeln wollen. Ich versuche sie zu enablen, dass sie das alles selber stemmen können. Und die größte Herausforderung ist dann, wenn ein Country Manager von mir ein größeres Team hat, wie er dann sein Team führt und das ihn da unterstützt, dass er hin hat. Weil diesen Multiplikationseffekt kriege ich nur hin über den Hebel, dass die Leute selber wirksam werden.
Extrem spannendes Thema, meiner Meinung nach. Und dann komme ich jetzt zu einem weiteren Punkt, der mich brennend interessiert, und zwar auch im Sinne von, ihr seid auch in einem sehr schnelllebigen Markt, würde ich sagen. Also wenn man sich so die Telefone anschaut, die man so kennt, ja, da gibt's immer wieder was Neues. Und jetzt kommt auch noch der nächste Faktor KI dazu, ja. Würdest du behaupten, dass es jetzt auch noch mehr um Beziehungen geht oder ist es sowieso von Anfang an wichtig und es bleibt wichtig?
Ich glaube, dass Beziehung ganz wichtig ist, um Vertrauen aufzubauen und dass die KI gut unterstützen kann, selbst bei uns zu den älteren Endkunden. Wenn es um Sachen geht, die man schnell und immer verfügbar haben will. Wir haben gerade bei uns zum Beispiel im Webshop gesehen und an der Hotline, dass Kundenanfragen über den Bot so eine hohe Akzeptanz haben, dass die Hotline um 80% zurückgegangen ist. Und wieso? Ich glaube, dass man manchmal gerade im technischen Bereich auch was Geschriebenes mit dem besser umgehen kann, als wenn an einer Hotline wer was sagt. Aber wir schauen sie ganz genau an, wo braucht es einen Menschen und wo kann die KI unterstützen. Und für uns zum Beispiel direkt an den Geräten ist es ganz wichtig, dass wir wollen, dass unsere Nutzer einen kritischen Blick auf das kriegen, was KI für ihr Leben sein kann und wo sie aufpassen müssen und wo sie aber einen Spaß haben können. Und ich hatte ja vorhin erwähnt den No-Panic-Button. Du kannst dort den Google-Sprachassistenten aktivieren und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Erleichterung das für einen 70-Jährigen ist, der vielleicht Arthritis hat, dass er hinten drauf druckt und sagt, wann sperrt die Apotheke auf oder wann fährt der nächste Bus, als wie wenn er das eintippen muss und sich das suchen muss. Und in die Richtung sehe ich es einfach sehr pragmatisch. Also für mich ist die KI wie ein Werkzeugkoffer. Und auch bei einer Bohrmaschine muss man aufpassen, dass man sie nicht wehtut. Das heißt, die Rolle von Emporia hin zu unseren Endkunden ist ganz klar, zu schauen, dass wir denen auch sagen, wie verwende ich das und wo muss ich aufpassen.
Wie gehst du mit Zielen um, beziehungsweise was sind so die Ziele in den nächsten Jahren?
Also wir haben ganz klare Ziele, wo wir hinwollen. Momentan ist bei uns der Markt so, dass er sehr dominiert ist von Apple und Samsung. Unsere Partner sagen einfach, wir dürfen uns nicht so abhängig machen von den großen zwei Marken. Und unser Ziel ist es schon, in dieser Nische zu wachsen, das Vertrauen zu bekommen und ein bisschen abzustauben im Sinne, wir sind nicht die Pensionisten-Handys, sondern wir sind in England zum Beispiel Handys, die accessible sind mit besonderen Funktionen, aber eben auch vom Preis her. Und unser Ziel ist ganz klar, wir wollen in den nächsten 3 Jahren mal die 100-Millionen-Marke, was Umsatz betrifft, überspringen. Also wir sind noch nicht so groß. Und für mich persönlich ist das Ziel, wir haben die letzten 20 Jahre wirklich eine coole Arbeit geleistet. Wir haben das gut hingestellt und es geht trotz der schwierigen Situationen, gerade politische Rahmenbedingungen und so, der Markt ist da. Und ich glaube wirklich, dass das richtig cool wird.
Wir beobachten euch.
Ja,
wir werden euch
gut. Also es wird kein leichter Spaziergang, ja, sehr herausfordernd, aber ja, wir sind dran.
Wir haben jetzt schon sehr viel darüber gehört, was Emporia ist, und jetzt würde mich aber brennend interessieren, wie bist du denn hierher gekommen? Was ist denn so deine Geschichte? Nimm uns mit in dein Leben.
Ja, ich habe Hackmatura, ich habe Wirtschaftspädagogik studiert, habe während dem Studium über Leasingfirmen verschiedene Firmen gearbeitet, habe versucht herauszufinden, was mir gefällt. Habe dann über diese Leasingstelle relativ schnell in der VATech im Vorstandsbüro einen Job bekommen, wo ich relativ gut unterstützt und gepusht wurde. Und habe gekündigt, damit ich mein Studium fertig mache. Und in dieser Pause hat mich die Eveline Pubetta angerufen, damals noch im Festnetz, und hat gesagt, möchtest du für uns arbeiten? Sie ist auf Empfehlung auf mich gekommen und ich habe dann bei Emporia im Business Development angefangen und habe über verschiedene Stationen Sales Marketing Assistenz, Marketingchef und mittlerweile eben Geschäftsführung für Vertrieb und Marketing in der Gruppe und Geschäftsführung auch in der Deutschland, eine super Position. Und das, was ich da wirklich an jeden mitgeben kann, was mir ziemlich taugt, ist, du den Job, den du hast, so gut es geht. Und sag nicht, das mache ich jetzt einfach so, weil es mich nicht interessiert, ich bin eh zu höheren Berufen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich so eine tolle Arbeit mache. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass man so viel Geld verdienen kann. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so viel Spaß machen kann zu arbeiten.
Wie cool ist es bitte, dass du bei einem Mobilfunkgeräteanbieter, ist das richtig, glaube ich, oder?
Ja.
Habe ich es richtig gesagt? Mit dem angeworben worden bist mit dem Festnetz. Also alleine das ist ja die
Geniale. Ja, aber es ist einfach schon so lange her. Also ich bin 20 Jahre schon da. Und damals war es noch nicht so üblich, dass man einfach, also ich kann mich noch genau erinnern, ich bin beim Diplomarbeitsschreiben gesessen und dann hat das Festnetz geleitet und ich mir dachte, wer ruft denn da? Und dann hat die Evelyn gesagt, ein Linzer Telekommunikationsunternehmen. Und ich habe mir gedacht, ich kenne nur die West und Telekom Austria, was sollen die jetzt? Aber es hat sich dann herausgestellt und ich bin auch in Dr. Robert Bauer sehr, sehr dankbar, dass er mir der Evelyn empfohlen hat, weil es einfach wirklich eine ganz tolle Arbeit war und wir uns, also ich bin eingestiegen, noch bevor es das erste Handy bei Emporia gegeben hat. Und es ist wirklich, ich habe es so erlebt als ein Arbeitsort eigener Prägung. Ich bin super unterstützt worden. Ich habe voll viel ausprobieren dürfen. Ich habe natürlich auch fleißig eingearbeitet und oft bin ich die extra Meile gegangen. Aber das sind die Sachen, wo ich sage, wenn heute wer überlegt, wie kann ich erfolgreich werden oder wie kriege ich deinen Job, dann sage ich immer, bitte schau, dass du ausprobierst, was du gerne tust. Und du musst bereit sein, manchmal die extra Meile zu gehen.
Ich möchte nur einen Punkt jetzt ansprechen. Wie ist es, wie gehst du mit Rückschlägen um? Gibt es sowas in deiner Laufbahn? Und wenn ja, wie bist du aus diesen Rückschlägen wieder rausgekommen?
die Rückschläge gibt. Und ich arbeite hart daran, dass sie nicht so lange bleiben. Ja. Jeder, der Mitarbeiter hat oder Kinder, weiß das, dass der andere sofort identifiziert, wie geht's dem heute. Das heißt, für mich ist ein ganz ein großes Thema Attitude Reflects Leadership, dass ich einfach nur, weil was schlecht rennt und das ist eigentlich nur bei mir im Kopf drinnen, kann ich nicht für alle grantig sein, weil dann wird es nur schlimmer. Und ich arbeite wirklich hart dran, eben auch mit Ausschlafen, dass man das nicht so viel zu schaffen macht, weil im Endeffekt muss man schnell wieder in die Handlung kommen. Und ich bin ein Fan davon, dass man schauen muss, wo habe ich einen Handlungsspielraum und schaut euch das an, jeder hat mehr Handlungsspielraum, als was er wirklich glaubt. Und sobald du diese Bühne wieder hast vom Handlungsspielraum, kommst du ins Turn und das Drama ist weit nicht mehr so groß. Für mich ist es auch voll spannend zu sagen, ein Problem, und das ist ganz eine super Gleichung, bitte mitschreiben, ein Problem ist etwas, das zu tun ist, plus Angst. Und wenn du die Angst wegertust, ist nur was, was zu tun ist. Und das hört sich jetzt total super gescheit an, ist ganz schwierig zum Umsetzen.
Du hast am Anfang dieser Folge gesagt, du nutzt jetzt einfach die Bühnen auch und wenn du was zu sagen hast, dann sagst du es. Ich würde gern ein kleines Gedankenspiel machen. Mhm. Du darfst dir die Bühne aussuchen und du darfst dir aussuchen, vor welchen Menschen du sprichst. Und die Message, was möchtest du auf welcher Bühne zu welchen Menschen sagen?
Über die Frage habe ich noch nie nachgedacht, aber spontan fällt mir ein, ich möchte gerne zu jungen Menschen sagen, dass sie sich nicht so vergleichen sollen, dass sie auf ihre Zauberkräfte und Superkräfte vertrauen sollen und dass sie sich wirklich überlegen, wer sie sein wollen, was sie sein wollen und dass ihnen eigentlich alles offen steht, dass sie sich nicht limitieren.
Dankeschön. Liebe Karin, wir sind schon am Ende unserer Folge angelangt. Es war extrem spannend und am Schluss habe ich immer so kleine Blitzlichter. Ist das in Ordnung von dir?
Sicher.
Wie gehst du mit Kritik um?
Also da gibt es zwei Antworten. Es gibt eine, wie ich gerne umgehen möchte und eine, wie ich umgehe. Normalerweise, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, da haben wir wieder beim Thema von den Routinen, werde ich bitzelig und grantig und laut und muss mich nachher beim Gegenüber und auch bei Mitarbeitern entschuldigen, dass das nicht so war. Und grundsätzlich versuche ich gerade bei Kritik zuzuhören und auch wirklich zu schauen, was ist da los, warum habe ich das da? Ja?
Was ist so dein Kompass in deinem Leben?
Meine Familie.
Welche Vorurteile in Bezug auf Frauen und Karriere nervt dich am meisten?
Dass wir Männer fressende Monster sind.
Hast du schon länger keinen Mann mehr gefressen?
Nein, ich habe schon länger keinen mehr gefressen. Nein, also ich glaube, am meisten geht mich das an, wenn Frauen unter Frauen so auf sich hinhacheln und da hat die Jose auch gerade einen Superleitartikel im Moments drin gehabt, wo ich mir einfach denke, Neid ist nicht gut und genau.
Woran glaubst du?
Ich glaube an einen höheren Plan.
Und jede Frau sollte?
Jeden Tag tanzen können.
Tanzt du jeden Tag?
Ich versuch's. Manchmal auf die Nosen von den anderen.
Gibt es einen Satz, der dich geprägt hat?
Ich bin gut genug.
Liebe Karin, es war ein wundervolles Gespräch. Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns ein bisschen geplaudert hast über dich. Die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Das Leben liebt uns und das ist ganz nach meinem Coach Manfred Winterheller. Ich glaube einfach, dass wir wirklich das nie vergessen dürfen, dass es nicht schwer sein muss. Es darf auch leicht gehen.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.